SWR 2 aktuell.
Mit Marie Gedina an diesem Mittwochmittag und mit diesen Themen. Ein enges Rennen, so viel steht fest. Vielmehr nicht nach den Zwischenwahlen in den USA sind die Ergebnisse noch nicht vollständig. Aber die Verluste der Demokraten sind nicht so groß, nicht so gravierend wie erwartet. Dazu gleich ein Update. Und während es auf der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh ja ums große Ganze geht, geht es der Bundesregierung heute speziell um den Schutz der Moore. Im Kabinett ist die nationale Strategie zum Schutz der Moore nicht besprochen worden, sondern verabschiedet worden. Und wir besprechen, wie sinnvoll das ist, mit einem Moorexperten. Und der Haushalt von Baden-Württemberg für die nächsten beiden Jahre ist heute im Landtag diskutiert worden. Ein Ausschnitt aus der Diskussion, den haben wir für Sie in ungefähr 20 Minuten. Ein Denkzettel für die Regierung von US-Präsident Biden oder gar ein Erdrutschsieg für die Republikaner und damit auch für Ex-Präsident Trump. Das alles schien im Bereich des Möglichen. So haben wir es berichtet, besprochen. So konnten Sie es auch nachlesen in den Zeitungen, wenn es um die Midterms ging. Und inzwischen sind diese Zwischenwahlen rum und die Ergebnisse, die bisher vorliegen, sind dann doch ein bisschen anders als erwartet. Es sieht gar nicht so klar und so sehr nach einem Durchmarsch der Republikaner aus. Weder im Kongress noch im Senat. Ein knappes Rennen, knapper als erwartet. Aber wichtig ist, die Ergebnisse sind noch nicht spruchreif. Too close to call in einigen Fällen und der aktuelle Zwischenstand aus den USA jetzt von Katrin Brandt.
Es war schon spät, da hatte Herschel Walker noch eine Aufmunterung für seine jubelnden Anhänger.
Some of you have to go home. You can wake up tomorrow morning and see that. The new senator for the great state of Georgia.
Falls einige von euch nach Hause müssen, könnt ihr morgen aufwachen und den neuen Senator des großartigen Staates Georgia sehen. Doch da irrte er sich. Zumindest für die Frühaufsteher in den USA ist an diesem frühen Mittwochmorgen noch nicht klar, wer der nächste Senator in Georgia wird. Herschel Walker, der frühere Footballspieler von Donald Trump unterstützt, oder Raphael Warnock, der frühere Pastor, die Hoffnung der Demokraten. Beide liegen Kopf an Kopf und knapp unter 50%, während noch weiter gezählt wird. Das bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass es eine Stichwahl geben wird. Und das kann auch heißen, dass es Anfang Dezember werden kann, bevor die endgültige Mehrheit im Senat feststeht. Denn das zumindest zeichnet sich am frühen Morgen ab. Der republikanische Erdrutsch ist an diesem Wahltag ausgeblieben. Am frühen Mittwochmorgen wird nicht nur in Georgia, sondern auch in Nevada, Arizona und Wisconsin noch gezählt. Und es steht 48-48. Im Senat ein Patt, wie auch schon in den vergangenen zwei Jahren. Aber zumindest für die Demokraten gab es in der Nacht Grund zum Jubeln.
I'll be the next US Senator from Pennsylvania.
John Fetterman wird der nächste Senator aus Pennsylvania. Der Demokrat, unverkennbar durch seine bullige Statur und sein ewiges Kapuzenshirt, hat es tatsächlich geschafft, den Republikanern einen Sitz im Senat abzujagen. Im Frühjahr war der 53-Jährige von einem Schlaganfall getroffen worden, dessen Folgen er noch nicht überwunden hat. Trotzdem siegte er über Mehmet Oz, den Republikaner und früheren TV-Arzt, der von Donald Trump unterstützt wird. Überhaupt hatte Trump in dieser Nacht nicht viel Freude an Pennsylvania. Auch der Gouverneursposten ging nicht an seinen Favoriten Doug Mastriano, sondern an den Demokraten Josh Shapiro. Und im Abgeordnetenhaus.
And it is clear that we are gonna take the house back.
Es sei klar, dass die Republikaner sich das Repräsentantenhaus zurückholen, verkündete in der Nacht Kevin McCarthy, der Fraktionschef. Doch auch hier kann von einem Erdrutsch nicht die Rede sein. Die Republikaner schafften es, Stand jetzt, 9 Sitze zu drehen, doch auch die Demokraten holten sich 3. Noch stehen rund 50 Entscheidungen aus und so ist es auch hier zu früh für ein Endergebnis. Präsident Biden blieb lange auf, hieß es aus dem Weißen Haus. Er hatte gut damit zu tun, Wahlsieger anzurufen und zu gratulieren. Donald Trump, der frühere, abgewählte Präsident, zeigte sich kurz in Florida, um sich darüber zu freuen, wie gut die von ihm unterstützten Kandidaten abgeschnitten hatten. Ausgerechnet sein schärfster innerparteilicher Rivale ist aber der Sieger der Wahlnacht aus Sicht der Republikaner.
Thank you for honoring us with a win for the ages.
Ron DeSantis wurde in Florida als Gouverneur bestätigt mit einem, wie er meinte, historischen Sieg. Die erwarteten Konflikte in den Wahllokalen blieben aus. Was den Ablauf anging, war es eine ruhige Wahlnacht.
Katrin Brandt heute Mittag aus Washington zu den Ergebnissen nach den Zwischenwahlen in den USA. Um Klimaschutz geht es ja nun gerade nonstop in Ägypten auf der UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Zehntausende Delegierte verhandeln über Milliarden Dollar an Hilfen. Es geht um Entschädigungen, um Fonds, Strategien, Auflagen, Ziele. Durchbruch erwünscht, aber in keiner Weise gesichert. Ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz, und zwar auch weltweit, ist recht unumstritten, nämlich wenn es darum geht, den Kohlendioxidausstoß zu senken. Und als effektiver Weg dabei gilt schon länger die CO2-Bepreisung. Beispiel in Deutschland die CO2-Abgabe für Mieter. Die jetzige Bundesregierung hatte sich bei diesem Vorhaben zusätzlich schon länger vorgenommen, an dieser Abgabe auch die Vermieter zu beteiligen. Und da gibt es jetzt nach monatelangem Hin und Her eine Einigung. Christopher Jennert in Berlin, wie sieht der Kompromiss denn genau aus? Also wer zahlt künftig was?
Also ganz grundsätzlich kann man sagen, Mieter und Vermieter teilen sich diese Abgabe nach einem bestimmten Schlüssel. Dieser Schlüssel hängt dann auch davon ab, wie klimafreundlich das Gebäude ist. Es geht also darum, wie gut ist das Gebäude gedämmt, wie gut sind die Fenster isoliert, wie hoch ist der Verbrauch der Heizung und so weiter. Und dann kann es sein, dass im schlechtesten Fall die Vermieter die CO2-Abgabe fast alleine bezahlen, nämlich bis zu 95% sind da möglich. Und da kann man sagen, ja, das entlastet die Mieter, die bisher ja diese CO2-Abgabe alleine bezahlen müssten, schon sehr. Die sind auch eigentlich ja gar nicht die Zielgruppe für diese CO2-Abgabe, weil sie können gar nichts ändern an der Heizung. Sie können auch die Fenster nicht selbst dämmen. Und so ist das dann eben genau das, was es sein soll, nämlich ein Anreiz für den Besitzer des Hauses oder für die Vermieter, die Heizung zu verändern und klimafreundlicher zu machen. Es wird ein bisschen komplizierter, ehrlich gesagt, wenn es in die Details geht, wenn die Heizung zum Beispiel über die Nebenkosten abgerechnet wird am Ende, dann könnte das mehr oder weniger automatisch verrechnet werden. Wenn man aber jetzt selbst eine Gasheizung in der Wohnung hat, dann müsste man sich an den Vermieter wenden und sagen, ich hätte gerne eine Beteiligung. Also es gibt noch durchaus einige Dinge, die man dann noch klären muss.
Wenn wir auf die grundsätzliche Einigung schauen, das klingt recht logisch, was Sie da jetzt skizziert haben. Woran hat es denn bislang gehakt? Beziehungsweise was gab jetzt den Ausschlag für die Einigung?
Es ging am Ende um Details. Was man ja weiß, ist, dass die FDP von solchen Regelungen auch kein großer Fan ist. Man hat sich aber ja grundsätzlich schon bei den Koalitionsverhandlungen geeinigt darauf, jetzt eben auch die Details. Und was die FDP jetzt letztendlich auch noch gesagt hat, war, Moment, da geht es nochmal um Bürokratie. Das ist gerade nicht unbedingt das, was wir noch brauchen, also noch mehr Bürokratie. Da sind momentan ja sowieso viele schon belastet mit Wirtschaftshilfen und so weiter. Entsprechend hat man das einfach ein bisschen nach hinten geschoben, hat geguckt, wie kann man das weniger bürokratisch machen. Und am Ende kam das eben raus. Aber die Nachricht ist, es gibt eine Einigung und das soll jetzt auch schnell gehen.
Und die ist jetzt auch tatsächlich in trockenen Tüchern und gilt dann ab wann?
Das kann man so sagen, die ist in trockenen Tüchern. Man hat sich da geeinigt. Vorsichtshalber hat man auch für heute nochmal einen Termin für den Koalitionsausschuss angesetzt, damit man auch nochmal eine Einigung bekommen kann, wenn man sie denn nicht bekommen hätte, weil das Gesetz morgen in den Bundestag soll. Also jetzt braucht man diesen Termin nicht, das ist die gute Nachricht. Und wenn der Bundestag auch morgen noch zustimmt, dann tritt das Gesetz in Kraft und gilt im kommenden Jahr.
Christopher Jennert aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Und nochmal Klimaschutz im etwas kleineren oder vielleicht besser gesagt im Konkreten. Es geht um den Schutz der Moore und da wird vielleicht klar, Klimaschutz geht überall, nicht nur auf großen internationalen Konferenzen. Die nationale Moorschutzstrategie der Bundesregierung ist heute vom Kabinett verabschiedet worden. Und natürlich fragen Sie sich vielleicht zuerst Moor, wann habe ich zum letzten Mal ein Moor gesehen? Und Alice Thielsonnen aus unserer SWR-Umweltredaktion hat jetzt einen Überblick über die Moore hier im Südwesten.
Sie machen von der Fläche Baden-Württembergs gerade mal 1,3% aus, die Moore. Das ist unter Bundesdurchschnitt, aber sie haben es in sich. Da sind schon ein paar Superlative dabei. Das größte zusammenhängende Moorgebiet Südwestdeutschlands zum Beispiel, das Moor rund um den Federsee bei Bad Buchau im Landkreis Biberach. Das zweitgrößte Moor im Land liegt in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen. Das Pfrunger Burgweiler Ried. Wie bei den meisten Moorlandschaften hatte der Mensch auch hier zunächst weite Flächen entwässert und für die Landwirtschaft Landwirtschaft nutzbar gemacht. Große Teile sind in den letzten Jahren renaturiert worden. Das größte Hochmoor des Schwarzwalds ist das Gebiet bei Bad Wildbad Kaltenbronn, benannt nach dem größten Hochmoorsee Deutschlands, dem Wildsee. Mit den Superlativen Baden-Württembergs kann Rheinland-Pfalz nicht ganz mithalten. Moore bedecken hier gerade mal eine Fläche von rund 7000 Hektar und die sind eher kleinteilig verstreut, in Eifel und Hunsrück vor allem. Aber in dem noch jungen Nationalpark Hunsrück-Hochwald, da gibt es noch größere Moorbereiche. Das Besondere, die Moore haben sich an den Berghängen gebildet. Allerdings müssen auch sie erst wieder renaturiert werden. Hier wurden Fichten gefällt, Entwässerungsgräben wieder zugeschüttet, damit die seltenen Hangmoore wieder vernässen, sich Torfwald bildet und die Torfauflagen wieder wachsen können.
Und warum diese Renaturierung so wichtig ist, jetzt ja auch vorangetrieben wird mit der Moorschutzstrategie, das besprechen wir mit Jan Peters von der Suckhoff-Stiftung, die mit dem Greifswalder Moorzentrum zusammenarbeitet. Und ich habe Jan Peters kurz vor der Sendung gefragt, in Deutschland gelten mehr als 90% der Moorflächen ja als entwässert, also trockengelegt für Landwirtschaft, Forstwirtschaft. Wie schnell geht das denn tatsächlich da, etwas erkennbar dran zu verändern?
Naja, wir müssen jetzt sofort uns auf den Weg machen, denn Moorschutz geht tatsächlich nicht von heute auf morgen, sondern ist ein Prozess, der einige Vorlaufzeit in Anspruch nimmt, also dass man die Flächen zusammenhängend sichert, dass man Planungen angeht, Genehmigungen einholt und dann eben auch in die Umsetzung geht. Das kann schon 3 bis 5 Jahre dauern, aber wir müssen eben heute anfangen, damit wir die großen Herausforderungen, die wir im Moorschutz haben, eben die Flächen nass zu kriegen für den Klimaschutz meistern können.
Wie hilft denn dabei jetzt ganz konkret diese nationale Moorstrategie? Was versprechen Sie sich da?
Die Moorschutzstrategie, die hilft uns insbesondere dadurch, dass sie das Thema Moorschutz einfach in der politischen Landschaft letztendlich zu einem Hauptthema, zu einem Leitthema macht, wo eben auch verschiedene Ressorts wie die Landwirtschaft, wie die Wasserwirtschaft, wie die verarbeitende Wirtschaft mit eingebunden wird und alle sozusagen ihre Rolle im Moorschutz finden und einnehmen müssen und dadurch sozusagen der fachliche, konzeptionelle Rahmen geschaffen werden kann, dann wirklich auch Projekte in den Bundesländern vor Ort umzusetzen.
Da höre ich aber raus, es geht sozusagen um die gesellschaftliche, politische Akzeptanz. In Ihrer konkreten Arbeit verändert sich aber eigentlich nichts.
Naja, das werden wir sehen, wie viel sich verändert. Wir sehen tatsächlich diese Moorschutzstrategie eher als, wie ich schon sagte, fachlichen Überbau, strategischen Überbau über das ja jetzt gleichzeitig auch angestoßene Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz des Bundesumweltministeriums, wo ja tatsächlich auch konkrete Maßnahmen gefördert werden können, die dann in die großflächige Umsetzung mit einem ausreichenden Finanzvolumen gehen können. Und diese Ausgestaltung, die wird dann vor Ort schon eine ganze Menge verändern in den nächsten Jahren.
Diese konkrete Arbeit vor Ort, sprich an den Mooren oder an den Flächen, die wieder bewässert werden sollen, was ist denn da im Moment das größte Problem? Haben Sie da sozusagen eine Stelle, wo Sie sagen, das ist die Hauptbaustelle immer wieder über die Jahre?
Eine der Hauptbaustellen ist, dass ein Großteil der Moore natürlich nicht zum Selbstzweck entwässert wurde, sondern vor allen Dingen zum allergrößten Teil eben für die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft konventionell auf trockengelegten Moorflächen arbeitet und wirtschaftet. Auch alle Rechts- und Förderinstrumente eben entsprechend darauf ausgerichtet ist, Moore trocken zu bewirtschaften. Und ist zum Beispiel auch die Förderung aus den Agrarzahlungen, die Direktzahlungen im Moment noch nur auf wirklich entwässerten Moorflächen gezahlt werden. Und da ist es eben extrem schwierig, die Akteure, die Landwirte vor Ort zu überzeugen und ihnen auch wirtschaftliche Alternativen anzubieten, die Flächen wieder zu vernässen und dort eben dann alternative Wirtschaftsweisen wie zum Beispiel Kohlenstofffestlegung über Zertifikate drauf zu betreiben.
Muss da dann noch mehr passieren zusätzlich zur nationalen Strategie?
Ja, die nationale Strategie ist letztendlich nur der Anfang. Was wir eben brauchen, ist insbesondere der politische Wille, nicht nur Geld, wie es jetzt im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz vorgesehen ist, zu geben, sondern auch den rechtlichen, insbesondere den Planungsrahmen zu verbessern. Dass einfach Planungs- und Genehmigungsverfahren schneller laufen, dass einfach Moorschutzprojekte nicht mehr viele Jahre bis zur Umsetzung brauchen, sondern möglichst schnell und effizient umgesetzt werden können und eben auch die Landwirte, die Flächeneigentümer unbürokratisch mitgenommen werden und davon letztendlich auch profitieren können und nicht überall sozusagen diese Hemmnisse sehen.
Dass Moore eine wichtige Funktion haben für den Naturschutz, für den Klimaschutz, das ist ja so ein Allgemeinsatz. Dass ehemalige, also sprich trockengelegte Moore, gut 7% der deutschen Treibhausgasemissionen ausmachen. Ich glaube, das ist nicht ganz so verankert. Bringt uns denn jetzt tatsächlich die Renaturierung wirklich in Sachen Treibhausgasemissionen nach vorne oder ist das eher so ein bisschen Kleinvieh macht auch Mist? Wie schätzen Sie das ein?
Nein, die bringt uns, wenn sie ernsthaft angegangen wird und großflächig umgesetzt wird, bringt die uns definitiv nach vorne. Weil sobald Moorflächen eben vernässt sind, dann stoßen sie keinen Kohlenstoff mehr aus, weil die Mooroxidierung, die Moorzersetzung gestoppt ist. Aber man muss das eben mit politischem Willen und auch großflächig angehen. Und das, was jetzt im Moment in der Moorschutzstrategie vorgesehen sind, diese 5 Millionen Tonnen bis 2030, die reduziert werden sollen, das sind weniger als 10% der momentanen Mooremissionen. Also da haben wir noch ganz, ganz große Spanne, die wir schließen müssen, wo wir einfach noch schneller und noch großflächiger eigentlich Moore wieder vernässen müssen, um eben diese, Sie sagten es, 7% der Gesamtemissionen in Deutschland in einem hochindustrialisierten Land wie Deutschland von den Mooren runterzukriegen und perspektivisch in Zukunft die Moore auch endlich dann zu Kohlenstoffsenken zu verwandeln.
Also insgesamt würden Sie sagen, ein guter Tag für die Moore heute.
Definitiv ein guter Tag für die Moore, aber eben auch nur ein erster Schritt. Wir brauchen jetzt eben die nachfolgenden Gesetze, die nachfolgenden Planungen, dass das auch tatsächlich umgesetzt werden kann und insbesondere auch noch ambitionierter ausgestaltet werden kann.
Die Einschätzung zur nationalen Moorstrategie der Bundesregierung vom Experten Jan Peters aus Greifswald. In der Europäischen Union wird eigentlich schon immer über die Schuldenregeln gestritten. Der Euro-Stabilitätspakt wird seit eh und je nicht von allen Euro-Ländern beachtet. Und die EU-Kommission hat oft drüber hinweggesehen, wenn Staaten zu viele Schulden machen. Eigentlich gab es den Pakt also nur auf dem Papier. Und was macht man da? Man passt ihn an. Die Haushaltsdisziplin, wenn es sie denn überhaupt gibt, dürfte darunter allerdings nicht leiden, heißt es. Die Kommission will heute ihre Vorschläge machen zu dem, was sie unter Anpassen versteht. Holger Beckmann berichtet jetzt aus Brüssel über ein unbeliebtes Thema, das neu geregelt werden soll.
Praktisch interessiert sich schon seit einer Weile niemand wirklich mehr für sie, für die europäischen Schuldenregeln. Das, was im sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU festgeschrieben ist, eine Staatsverschuldung in Höhe von maximal 60% der Wirtschaftsleistung, ein jährliches Defizit der öffentlichen Haushalte von höchstens 3% davon. Sie sollten die Euro-Staaten durch Haushaltsdisziplin zusammenhalten, ein Auseinanderbrechen der Währungsunion verhindern. Heute liegt der durchschnittliche Schuldenstand der Euro-Länder bei 100% der Wirtschaftsleistung. Südeuropäische Staaten wie Italien, Griechenland, aber auch Frankreich schießen mit bis zu 180% noch weit darüber hinaus. Spätestens seit Corona kam man in kaum noch einem Mitgliedsland mit den Staatseinnahmen aus, die Schulden wuchsen weiter und die EU-Kommission setzte den Stabilitätspakt bis auf Weiteres aus. Man will die Regeln reformieren, anpassen. Sie seien nicht mehr zeitgemäß, heißt es seitdem. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire formuliert es so.
Wir werden andere Regeln finden müssen, eine andere Methode, um zur Balance des Budgets zurückzukehren.
Nur welche soll es sein? Die Rede ist davon, den Mitgliedstaaten insgesamt mehr finanziellen Spielraum zu geben, ein langfristiges Ziel beim Schuldenstand zu definieren, das erreicht werden muss und regelmäßig überprüft wird, ohne dass ein einzelner Staat Gefahr läuft, sich dabei, wie es immer so eindrücklich heißt, kaputt zu sparen. Denn genau diese Gefahr bestehe, sagt der Chef des ökonomischen Thinktanks Bruegel in Brüssel, Jeromin Zettelmeier.
Nur um seinen sozialen Verpflichtungen nachzukommen, wird der Staat mehr Geld ausgeben müssen. Und das in einer Zeit, wo uns die Konjunktur einbricht. Ich rechne schon mit einer Ausweitung von Defiziten, aber wir sollten das möglichst klein halten.
Die Schuldenstände möglichst klein halten und regelkonform mit dem, worauf man sich in der EU verständigt. Denn für Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP ist eines klar.
Die nachhaltige Finanzierung der Staaten und die mittelfristige Reduzierung auch der Schulden und der Neuverschuldung ist entscheidend.
Lindner will die Schuldenregeln nicht lockern, aber anpassen, so wie man das beispielsweise auch in den Niederlanden möchte oder in Skandinavien. Südeuropäische Länder drängen demgegenüber eher auf weniger strenge Vorgaben aus Brüssel, allen voran derzeit Italien.
Unser Korrespondent Holger Beckmann aus Brüssel über die geplanten neuen Schuldenregeln. Und neue Schulden wollte er eigentlich nicht machen, Baden-Württembergs grüner Finanzminister Daniel Bayers. Klappt aber nicht. Er hat seinen Entwurf für den Doppelhaushalt 23/24 letzten Monat eingebracht und der ist heute im Landtag beraten worden. Und der Minister selbst hat auch erklärt, nach der jetzigen Krise könne er sich sogar Steuererhöhungen vorstellen. Also einiges zu besprechen heute im Landtag, primär aber die Haushaltspläne der Regierung. Der Bericht dazu jetzt von Knut Bauer.
Energiekrise, gestörte Lieferketten, Inflation. In diesen schwierigen Zeiten sind die Risiken groß, wie die Vertreter der Regierungsfraktionen mehrfach betonen. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sieht eine Epoche der Unsicherheit, die mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine eingesetzt habe.
Noch nie haben wir einen Haushalt beraten, der in einem solchen Maße davon gekennzeichnet ist, dass wir nicht wissen, was noch auf uns zukommt.
Sein CDU-Kollege Manuel Hagel spricht von einem Sturm, der Politik und Wirtschaft erfasst habe.
Ist so ein kleines bisschen so, als wären wir wie im Auge eines Hurrikans. Dieser Sturm reißt die Welt, wie wir sie kennen, aus ihren Angeln. Es hat ganz konkrete Auswirkungen auf unser Leben in Baden-Württemberg.
Vor diesem Hintergrund verteidigen die Vertreter der Regierungsfraktionen den Entwurf des Doppelhaushalts. Ziel müsse es sein, dass Baden-Württemberg klimaneutral werde und ein starkes Wirtschaftsland bleibe, so Hagel. Deshalb sei die Schuldenaufnahme von rund 1 Milliarde Euro und Landeshilfen für besonders betroffene Branchen gerechtfertigt.
Egal bei welchem Bäcker ich am Samstagmorgen bin, immer die gleichen Sorgen. Doppelte Stromkosten, fünffacher Gaspreis. Und genau diese Bäcker als Beispiel können diese Kosten eben nicht eins zu eins an ihre Kunden weitergeben. Was uns jetzt die Hilfen kosten, wird weitaus weniger sein, als wenn ganze Wirtschaftszweige wegbrechen.
Grünen-Fraktionschef Schwarz hebt die geplanten Investitionen in Klimaschutz und Bildung hervor. Es sei richtig, dass rund 4.000 befristet angestellte Lehrkräfte in Baden-Württemberg künftig nicht mehr vor den Sommerferien entlassen werden. Kritik am neuen Doppelhaushalt kommt von Oppositionsführer Andreas Stoch. Der SPD-Fraktionschef wirft der grün-schwarzen Landesregierung Mutlosigkeit vor. Die Kassenlage sei wesentlich besser als vom Finanzminister dargestellt. In der Krise müsse die Regierung in Baden-Württemberg jedenfalls mehr Geld in die Hand nehmen, um privaten Haushalten und mittelständischen Betrieben unter die Arme zu greifen.
Wenn sie es nur ermöglichen, Hilfe zu bezahlen, aber dann gar nicht helfen, dann sind all diese Milliarden nur Zahlen ohne Wert. Sie reden über knappe Kassen, obwohl sie so viel Geld haben. Welche Kontoauszüge schauen Sie eigentlich an?
Noch dauert die Debatte an. Nach den Oppositionsfraktionen FDP und AfD wird Grünen Finanzminister Bayers sprechen.
Der Landtag von Baden-Württemberg berät also über den Etat 2023-2024. Aus Stuttgart war das der Bericht von Knut Bauer. Und wir bleiben beim Streiten ums Geld und schauen auf eine Verhandlung ohne Lösung. Einen immer rauer werdenden Ton und eine Gewerkschaft, die offenbar streikbereit ist. In der Metall- und Elektroindustrie spitzt sich der Tarifstreit zu. Gestern Abend ist die vierte Verhandlungsrunde ergebnislos zu Ende gegangen. Und schon im Vorfeld hat die IG Metall offen mit Eskalation gedroht. Es geht um fast 4 Millionen Beschäftigte. Für sie will die Gewerkschaft 8% mehr Lohn durchsetzen. Sina Rosenkranz aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie wahrscheinlich ist es, dass die IG Metall ihre Drohung wahrmacht und den Streit eskalieren lässt?
Also sie droht weiter damit. Nach 4 Stunden sind die Verhandlungen gestern Abend zu Ende gegangen und beide Seiten schienen wirklich extrem unzufrieden. Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft IG Metall, Roman Zitzelsberger, hat gesagt, es gibt keinen Schritt, der in Richtung eines Ergebnisses führt. Bisher gäbe es von Arbeitgeberseite nur vage Andeutungen. Die Arbeitgeber bieten ja bisher eine pauschale Lohnerhöhung um 3.000 Euro netto mit einer sehr langen Laufzeit von 30 Monaten. Und auf deren Seite hieß es gestern auch, wir sind aktuell noch meilenweit voneinander entfernt. Also es wird geklagt, es wird gedroht, der Ton bleibt rau, aber sowohl die Gewerkschaft als auch die Arbeitgeber haben den Willen und die Absicht, zumindest durchblicken lassen, bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 17. November Lösungen zu finden. Die Gewerkschaft will auch telefonisch mit den Arbeitgebern in Kontakt bleiben. Also noch eskaliert sie den Streit nicht.
Was hieße das denn überhaupt? Gestreikt wird ja doch schon seit Wochen.
Das stimmt. Seit Ende Oktober haben sich allein in Baden-Württemberg mehr als 90.000 Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt. Auch heute wird in vielen Unternehmen gestreikt, zum Beispiel in Wiesloch bei den Heidelberger Druckmaschinen, aber auch in Rheinland-Pfalz, bei ThyssenKrupp, Bielstein zum Beispiel. Aber die IG Metall bereitet offenbar gerade sehr konkret ein Szenario vor, das deutlich darüber hinausgeht. Vom 20. November an, also nach der nächsten Verhandlung, könnte es sogenannte 24-Stunden Warnstreiks geben, bei denen dann viele Betriebe einen Tag und eine Nacht lang stillstehen und die könnten dann sogar in einen echten, großen und unbegrenzten Streik münden.
Können Sie skizzieren, warum sich beide Seiten im Moment nicht wirklich bewegen?
Naja, es war ja schon fast klar, dass es eine schwierige Tarifrunde wird, weil wir haben auf der einen Seite die hohe Inflation und die bei vielen Unternehmen wirklich noch gute Auftrags- und Finanzlage. Da ist klar, dass die Beschäftigten sagen, wir brauchen mehr Geld. Die Arbeitgeber aber sagen, die Lage ist auch für unsere Unternehmen schwierig wegen der hohen Inflation und der Energiekrise. Und sie ist auch sehr unterschiedlich. Autobauer stehen gut da, die anderen zum Teil nicht so.
Kurzer Blick noch auf die Börse. Was treibt die Aktionäre um?
Die sind heute sehr vorsichtig unterwegs. Der DAX fällt am Mittag rund 0,6% auf 13.600 Punkte.